Der heutige Tag, es ist unschwer zu erraten, muss vielleicht das Thema des heutigen Tages haben. Reformation. Ich habe gestern mal gefragt, ein junges Mädchen, woran denkst du bei Reformation? Wolltest du erst mal gar nichts sagen? Dann hat sie gesagt, Martin Luther, ist doch gut, ja prima. Ist schon mal besser, als wenn einer sagt, Halloween, ne? Und dann sagte sie irgendwie, machte sie so eine Handbewegung, ich sage, ja, das ist schon gut, ja. Das mit dem Anschlag. Ein Anschlag? Wie? Ja, da gab es einen Anschlag, und zwar der Anschlag der 95 Thesen an die Kirche in Wittenberg. Und die Leute heute, ich glaube, die meisten würden heute eigentlich eher sagen, ja, Halloween, das ist irgendwie, das muss zusammenhängen. Reformation ist das Christliche und Halloween ist halt das Moderne. Und es ist schon krass eigentlich so, weil unabhängig davon, wie jetzt Halloween entstanden ist, das ist wohl auch in Amerika wohl, hat es seine Wurzeln in Irland, genau, die Iren, ja gut, Ursula weiß das besser. Was ich eigentlich an Halloween ganz, ganz persönlich ganz unangenehm finde, ist, wenn da Kinder klingeln an meiner Tür. Ich meine, ich bin selber mit so einer Laterne rumgewandert. Wir haben gestern darüber gesprochen, Sebastian sagt auch, ich kenne das noch, Laternenlieder singen zu St. Martin. Und dann wurde hier Rabimmel, Rabammel, Rabum ein Lied gesungen und dann bekam man Süßigkeiten. Oder manchmal auch einen Apfel oder einen Groschen, ne? Damals gab es noch Groschen, haben wir uns immer gefreut. Das war schön, das war auch okay. Was die Kinder heute machen teilweise, das ist nicht nur, die sagen Süßes oder Saures, sondern Trick or Tale. Das ist ja, genau, ist von Irland, klar. Trick or Tale heißt, entweder du gibst was oder wir verfluchen dich. Und da, ich weiß noch, es kamen mal Kinder und die haben das ungefähr so in der Form rübergebracht. Und ich habe zu denen gesagt, wisst ihr was? Ich hab's nicht gern, wenn man mir androht, dass man mich verflucht. Das finde ich überhaupt nicht gut. Und dann standen sie da erstmal da. Wie, jetzt, was? Naja, dachte ich, ist ja auch ein bisschen unfair. Ich meine, ich da als Erwachsener komme da mit meinem Anspruch. Und ich wollte jetzt nicht da irgendwie verschrecken oder so, aber ich habe gedacht, das lasse ich mir jetzt nicht bieten. Ne? Und dann habe ich gesagt, wisst ihr, wenn man mich bittet, dann gebe ich gerne was. Ne? Und dann sagen, ja, dürfen wir bitte was Süßes haben? Oh, sag ich, klar doch. Und später haben wir uns dann so ein paar Tüten zugelegt, da ist dann so ein bisschen die Geschichte drauf. Im Grunde genommen weiß ich nicht, ob jemand überhaupt liest, was da die Hintergründe sind. Da wird so ein bisschen vermittelt, was dahinter stecken könnte. Ja, jemanden verfluchen, das ist, ich hätte beinahe gesagt, verflucht ernst, aber da spaßt man nicht mit, ja. Und auch nicht bei so einer, ich sag mal, bescheuerten Tradition. Ja. Und ich bin heute noch nicht so, also entspannt, also manchmal gehe ich gar nicht an die Tür, weil ich merke, so in mir regt sich irgendwas dagegen auf und das sollen jetzt nicht diese Kinder abkriegen. Das ist dann auch nicht mein Ziel oder mein Wunsch. Nur ist schon krass eigentlich, was draus geworden ist. Ich selber wusste früher auch nicht, Reformationstag, was hat Reformationstag eigentlich für eine Bedeutung, für einen Hintergrund? Meine Mutter hat dann irgendwann gesagt, ja, eigentlich ist das der höchste Feiertag der evangelischen Kirche. Mhm. Fand ich erstaunlich, konnte ich aber nie so richtig was mit anfangen und so. Mittlerweile gut, gerade jetzt auch Luther-Film gerade geguckt oder vielleicht guckt man den heute, ist ja auch gut, dass er kommt. Aber, ich habe jetzt auch selber mal ein bisschen nachgelesen, im Lexikon nochmal und so und war hinterher echt erstaunt, dass ich eigentlich so das ganz richtig durchdrungen hatte ich es bisher auch noch nicht. Also für mich war das jetzt auch immer der Feiertag, ja, das war Martin Luther, das war am 31. Oktober 1517 und das ist wohl der Zeitpunkt, wo man sagt, da ging die Reformation los. Ja? Da hat er 95 Thesen an die Wittenberger Kirche geschlagen. Was ich aber viel interessanter finde, abgesehen davon, dass man sich vor Augen halten muss, das, was Luther gemacht hat, war fast schon ein bisschen Zufall, weil er wollte diese 95 Thesen eigentlich nicht unbedingt, sage ich mal, der Bevölkerung entgegenhalten oder den Oberen, sondern er wollte das eigentlich, wie das damals üblich war, zur Diskussion stellen oder Disputation. Und zu dieser Zeit war es eben üblich, dass man Disputationen veröffentlichte. Und es war wahrscheinlich noch nicht mal er selber, der diese Thesen dann an die Kirchentüren in Wittenberg angeschlagen hat, so wie man einem am schwarzen Brett eben was aushängt. Und dass das solch eine zündende Kraft hatte, liegt ja auch letztendlich daran, dass die Zeit dafür reif war. Hätte Luther das 20 oder 30 Jahre vorher gemacht oder vielleicht irgendwann später, das wäre nie irgendwo erwähnt worden. Also es gibt einen erstaunlichen Übereinstimmung einfach vom richtigen Zeitpunkt. Und dann war Luther natürlich auch der Richtige, der sich jetzt dem angenommen hat und genau das nochmal auf den Punkt gebracht hat, was im Grunde alle gespürt haben. Es war allen klar, was hier passiert, ist nicht richtig, kann nicht richtig sein. Diese Kungeleien, diese Machthaber, Teilhaberschaft zwischen Papsttum und Kaiser und Fürsten, diese ganzen Abgaben und Spitze oder Höhepunkt eben dieser Ablasshandel, dass dann versucht wurde, über diese Ablasshandel dann auch Geld zu schinden und Menschen meinten, sie könnten durch Bezahlen von sowas dann sich freikaufen etc. Und Luther war einer von vielen, die das gesehen haben. Das ist überhaupt nicht biblisch, überhaupt nicht. Und das, was da in Bewegung geraten ist, hat sich natürlich an seiner Person so ein Stück entzündet. So passiert das manchmal. Da wird eine Figur kommt so in den Vordergrund, ja. Und es war gut, dass es Luther war. Denn er hatte da, also klar, der ist geistig einfach dem auch gewachsen gewesen. Und so von der ganzen Konstitution her hängt immer damit zusammen, wie er selber so seine Erlebnisse hatte, wie er selber geprägt war. Und das ist so ein Punkt, das macht Gott. Er stellt Menschen zum richtigen Zeitpunkt an die richtige Stelle. Und das ist auch nicht austauschbar, das ist nicht beliebig. Und das ist einfach stark. Wenn man dabei sein kann und erlebt, da darf man bei sein und man hat jetzt auch verstanden, es kommt auf einen selber an. Dann passiert einfach was Göttliches, etwas Wunderbares. Und auch hier ist was Wunderbares passiert, was vielleicht ein bisschen in den Hintergrund getreten ist, dass kaum 8 Jahre später, nämlich 1925, auch im Schweizer Raum in Zürich sich eigentlich 1525, nicht? Habe ich 19 gesagt? Nein, ihr habt schon gut aufgepasst. 1525, natürlich. 8 Jahre später, ja. Ja, okay. 1525 in Zürich, also in der Schweiz, sich auch andere zusammentaten, die eigentlich so die erste Freikirche gebildet haben. Das waren Menschen, die, ja, da weiß man die Namen jetzt nicht mehr so, die wurden später auch dann Wiedertäufer genannt. Also es war schon ziemlich heftig. Da gab es Leute wie Zwingli, Grebel, Manz, Blaurock. Zwingli kennt man vielleicht noch, Calvin kennt man, aber Grebel, Manz, Blaurock, Felix Manz zum Beispiel, der ist so ein bisschen zum Märtyrer geworden. Also diese Leute, die haben gesagt, in der Bibel steht eigentlich, also es muss eine staatsfreie Kirche geben, das kann gar nicht sein, dass der Staat sich da einmischt. Ja? Also staatsfreie Kirche nach Neuem Testament und auch die Taufe, wie die damals praktiziert wurde, da sagten die, das sehen wir überhaupt nicht in der Bibel, Säuglingstaufe finden wir nicht. Und es gibt dadurch, dass es keinen Beleg gab in den neuen Schriften oder im Neuen Testament, haben sie sich halt taufen lassen, die Glaubenstaufe. Und gesagt, ja, das finden wir. Wer zum Glauben gekommen ist und das will, wird getauft auf den Namen Jesus Christus und den Vater und den Heiligen Geist. So, und sie kauften also nur die Taufe persönlich begehrten. Nahmen auch nur Menschen in die Gemeinden auf, die sich als Gläubige hatten taufen lassen. Und dann gab es natürlich, das war dann in den anderen Reformbewegungen auch deutlich immer wieder, die Gemeindeautonomie, dass die Gemeinden eben eigenständig sind, dass die Gläubigen auch das Priestertum haben, das Priestertum aller Gläubigen. Und was natürlich ganz schlimm war, sie haben den Eid verweigert, also sie haben sich da irgendwo gegen gewehrt. Das hatte jetzt schon wieder politische Auswirkungen und war natürlich in dem Fall sehr schnell geeignet, dass man sie auch verfolgte. Nicht vergessen darf man dabei, einige von denen haben es natürlich auch übertrieben. Das passiert immer, dass Menschen in einem besonderen Eifer dann wirklich übers Ziel hinausschießen. Und dann gab es so unschöne Sachen wie später, war auch so im 16. Jahrhundert, glaube ich, in Münster, ne, wo dann Leute wirklich so Endzeitvisionen hatten und dachten, das wäre das neue Zion. und haben da ziemlich wild und wüst gehaust und auch ziemlich gewalttätig nebenbei. Und dass die verfolgt wurden, ist irgendwo auch kein Wunder. Aber auch, dass die damals verfolgt wurden, das ist schon heftig, weil ich sag nochmal, der Felix Manz wurde in der Limmat, das ist der Fluss, der durch Zürich fließt, wurde der ertränkt, ja, weil er sie hatte taufen lassen. Schon zu der Zeit war das, was wir eigentlich als hier als unser Verständnis ansehen, lebensgefährlich. Und es haben viele ihr Leben gelassen. Und das Übliche war halt Enteignung, ja, wenn man verheiratet war, wurde man sozusagen als nicht verheiratet gleich bezeichnet und damit lebte man ja auch in Sünde und konnte dann auch gleich umgebracht werden. All diese hässlichen Sachen. Aber ich finde sehr interessant, das war auch einer der Keime, die da gewachsen sind. Das heißt, da gab es schon im Grunde den Anfang auch für, ja Anfang, was heißt, also die Zeit war reif auch, dass Freikirchen sich entwickelten. Und jetzt das Ganze zusammen, es ist eigentlich ein evangelisches Kirchenfest heute, die Reformation. Wir aber wissen natürlich, was wir davon haben, denn Luther hat ja nicht aufgehört damit. Er hat ja wirklich konsequent bis zum Ende sich dafür eingesetzt. Müssen aber auch wissen, dass selbst Luther am Ende an manchen Stellen auch Dinge unterstützt hat und für gut geheißen hat, wo man sich manchmal denkt, so meine Güte, was ist in den Gefahren? Ja? Und wo man heute Schwierigkeiten hat zu verstehen, warum war der dafür, dass Menschen, die als Hexen angeklagt waren, dass die auch umgebracht wurden? Warum war der dafür, dass Juden tatsächlich verfolgt wurden? Was später dann auch die Nazis aufgegriffen haben, weil tatsächlich ein Luther-Ausspruch war, man solle die Synagogen anzünden. Das ist doch Wahnsinn. Wir wissen das nicht mehr im Einzelnen, nur wir merken, ganz schwierige Geschichte. Und es darf deswegen auch nicht immer nur allein um Luther gehen. Ich meine, ist uns ja sowieso klar, wir möchten da eigentlich frei sein, wir möchten keinen Personenkult, wir möchten eigentlich ja, Jesus in den Mittelpunkt stellen. Das ist ja unser Anliegen und das soll auch so bleiben. Ja, es muss also von außen her auch irgendwo die Zeit da sein, die Zeit muss reif sein, es muss sowas wie einen guten Zeitpunkt geben. Und das, was da entzündet wurde, fand fruchtbaren Boden. Nicht zuletzt wurde Luther ja auch von den Machthabern unterstützt. Aber es gibt, für meine Begriffe ist das eine sehr schöne Sache, an der man erkennen kann, es gibt eben nicht eine Reform, es gibt nicht einen Reformer. Also zu denken, das war jetzt der eine Reformer, ja, und sonst kennen wir keinen, das ist eigentlich Quatsch, weil es war ja eine Reformwelle, es lag ja in der Luft, es war dran. Wenn man jetzt sagt, so, ja, eine Reform und das war Reformation und heute erinnern wir uns noch, dann ist das so, als würde man sagen, so ein Schiff, ne, was eine große Fahrt hat, vielleicht über den Atlantik oder über den Pazifik, einmal auf Kurs gebracht, kommt das zum Ziel. Jetzt wissen wir natürlich alle, ob wir in der Nautik bewandert sind oder nicht, das wird nicht funktionieren, weil so ein Schiff muss permanent eigentlich immer wieder auf Kurs gebracht werden. Es muss eigentlich immer wieder reformiert werden. Reform, das ist der lateinische Begriff für Erneuerung. Gut, wir kennen natürlich auch die anderen Begriffe so, Wiederherstellung oder Verbesserung oder Umgestaltung. Das kann man dem alles zuordnen. Aber eigentlich ist der Kern von dem Begriff Reform oder Reformation Erneuerung. Und ich möchte das gerne mal aufgreifen, so, weil wie bei so einem Schiff, ne, was eigentlich auf Kurs bleiben will, denke ich, sind wir auch manchmal unterwegs und müssen immer wieder so eine Erneuerung des Kurses oder der Ausrichtung haben. Was kann man dem modernen Menschen vielleicht für einen Vergleich geben, wenn man den Begriff Reform oder Reformation so näher bringen will? Mein erster Gedanke war, naja, vielleicht so wie bei technischen Geräten, da gibt es auch die Möglichkeit immer, ich weiß nicht, wie viele von euch das mal nutzen. Wenn man so ein Mobiltelefon hat oder sagen wir ein PC kann man auch, aber auch ein Navigationssystem ist ja heute sehr, sehr verbreitet, ein Navigationssystem fürs Auto. Da gibt's eine schöne Sache, da gibt's nämlich, wir haben gerade so ein Gerät, was immer mal spinnt. Aber da gibt's so einen kleinen Knopf, wo man mit dem Kugelschreiber reindrücken kann. Und das ist die Reset-Taste. Und das ist echt hilfreich. Weil wenn das Ding erstmal sich aufgehangen hat, ja, dann kann ich nichts mehr machen. Dann drücke ich auf Knöpfe und nichts passiert. Also der Reset ist vielleicht das, was wir heute als moderner Mensch unter Reformation verstehen. Ne? Einmal Reset. Jawohl. Stellt euch mal vor, wir hätten irgendwie auch so einen Reset-Knopf. Ne? Jetzt kommt einer mit so einem Kugelschreiber, ne, und sagt, pass mal auf, das war ja jetzt gar nichts. Ne? Ich muss jetzt leider mal kurz hier... Oder vielleicht sind wir auch manchmal so drauf. Kann ja sein. Ich meine, ich war auch schon mal in Situationen, wo ich dann gedacht habe, oh Herr, kannst du nicht mal so den Reset-Knopf drücken? Einmal wieder auf göttliches Grundprogramm, ja? Und dann laufe ich so, wie du das haben willst. Wie du mich haben möchtest. Endlich mal genüge ich dem, dachte ich so. Ne? Endlich mal genüge ich dir. Und dann bist du doch zufrieden, oder? Dein Grundprogramm war doch super angelegt. So ein bisschen, ein ganz kleines bisschen, denke ich, haben wir auch so einen Reset-Knopf. Aber eigentlich haben wir nicht. Und eigentlich glaube ich auch, dass Gott das gar nicht will. Warum? Weil er uns, das ist ja das Krasse, wir haben das Lied gerade gesungen. Und ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Weil Gott uns so liebt, wie wir sind. Krass, ne? Obwohl er uns kennt. Und weil er uns so liebt, gibt es bei uns keinen Reset-Knopf. Göttliches Grundprogramm, super, auf die Schiene, klasse. Nee, ist nicht. Da begegnet uns eigentlich Gott als der persönliche und liebende und persönlichkeitenliebende Gott. Ich glaube, jede andere Religion oder je mehr Sekte oder sektiererisch das ist, je mehr ähnelt das diesem technischen Reset. Da werden Menschen wirklich auf so ein Grundprogramm geschult oder verbogen, man sagt manchmal Gehirnwäsche, und dann müssen die da laufen. Und je besser sie da drin laufen, desto weniger die davon abweichen, desto gut. Und jetzt haben wir einen Gott, der ist ganz anders. Er sagt, hey, ich will doch dich. Ich habe dich erwählt. Du bist mir wichtig. Ich will kein Schema F. Ich will keine Kopie, die 137.800 millionste Kopie von dem Superheiligen. Nichts gegen Superheilige, aber das passt irgendwie nicht. Ich meine, sonst wäre ich doch gar nicht hier. Ne? Er liebt mich und dich so, wie wir sind, und bei diesem Reset, das ist immer unsere leidvolle Erfahrung, löschen wir nämlich bei diesem Navi immer alles, was da schon gespeichert war. Heimatadresse, besondere Punkte, wo wir schon mal waren, ne? Ist immer unbequem, muss man immer neu machen. Auch wenn man so ein neues Handy hat, merkt man ja, meine Güte, wo sind denn meine Kontakte? Jetzt hat man sie nicht kopieren können und dann sitzt man da, ich hatte gerade die Prozedur, und tippt wieder alles ein. Ah, und dann da und dann die Geburtstage und dies und das und jenes, ja. Und dann kommt so ein neues Handy und schon wieder alles weg. Boah, das ist ja übel. Wir sind aber kein Handy, wir sind kein Navigerät. Wir sind Menschen. Und ich finde das total klasse, ja, dass wir einfach erleben dürfen. Jesus nimmt uns an. Klar, er will uns natürlich nicht so bleiben lassen. Wissen wir ja. Das ist schon richtig. Und darum, finde ich, ist Reformation mehr als nur das, was vor fast 500 Jahren passiert ist, sondern eigentlich etwas, was permanent passiert, passieren muss, denke ich mir. Wenn das nicht so passiert, sind wir eigentlich auf dem falschen Dampfer. Das ist wieder so ein schönes Bild, der Dampfer, ist ja auch ein Schiff, ne? Und das ist genau der Vergleich, der mir gefällt, wie eben dieses Schiff, was ja ein Ziel hat, immer wieder auf Kurs gebracht wird. So, denke ich, verfährt Gott mit uns. Er möchte eigentlich, dass wir immer wieder auf Kurs gebracht werden. Er möchte eigentlich, dass täglich Erneuerung passiert. Manchmal ist es ganz tiefgreifend. Klar, das mit Luther, das war tiefgreifend. Das war absolut tiefgreifend. Und ich bin sehr froh, dass wir heute eigentlich in einer Reformationszeit leben. Aber es gibt auch immer so kleine Korrekturen, die kann jeden Tag, kann man die erleben. Und wenn ich mal in die Bibel gucke, dann fällt mir sofort auf, da sind so ein paar ganz markante Stellen. Und drei davon habe ich mal rausgesucht. Das erste ist Römer 12,2. Da sagt Luther, schreibt so: Ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Römer 12, 2. Oder wenn wir in der Hoffnung für alle zum Beispiel gucken. Danke, Marlena, dass ich deine Bibel leihen durfte. Passt euch nicht dieser Welt an, sondern ändert euch, indem ihr euch von Gott völlig neu ausrichten lasst. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Indem ihr euch von Gott völlig neu ausrichten lasst. Wie gesagt, es gibt tiefgreifende Ausrichtungsänderungen. Ich denke, wenn man mit Jesus erstmal so bekannt geworden ist und so merkt in seinem Leben so, wow, dem kann ich vertrauen, dann passiert manchmal so eine ganz grundlegende, also manchmal dreht sich so ein Schiff dann wirklich von Nord auf Süd oder von Ost auf West, also unser Lebensziel, natürlich nicht Himmelsrichtung, sondern wir richten uns auf Gott aus, auf Jesus, ja, das ist klar. Und dann gibt es eben auch so die kleinen Kurskorrekturen und das ist manchmal einfach situationsbedingt. Lassen wir uns von Gott immer völlig neu ausrichten? Oder sind wir schon so weit, dass wir sagen, ja, wir sind ja schon auf dem Kurs, wir kennen ja den Weg. Nee, ist schon klar, dann nehme ich dann die A7 und dann die A2 und dann, ja, geht schon. Das Schöne eigentlich, jetzt bin ich wieder ein bisschen bei der Technik. Bei so einem, entschuldigt, aber ich finde das genial, weil die Technik läuft eigentlich dem hinterher, was Gott schon längst natürlich irgendwo gemacht hat. So, und ein Stück kann man natürlich über sowas auch verstehen, denke ich mir, wie Gott auch mit uns handelt. Wenn ich jetzt so ein Navigationssystem habe, dann gibt es ja heute sowas Tolles wie TMC. Ne? Ihr wisst, so Abkürzungen sind super und wenn man sie versteht, noch besser. TMC musste ich auch nachgucken, wusste ich jetzt nicht. Traffic Messaging Channel, ja, also Verkehrsnachrichtenkanal, ne, ganz einfach. Aber in Deutsch können wir das nicht. TMC heißt aber nur, mein Navigationsgerät wird immer oder permanent, so minütlich oder weiß ich, je nachdem wie gut der Service ist da, gefüttert eigentlich mit aktuellen Verkehrslageberichten. So, und kann mir innerhalb von Sekunden eigentlich eine Alternative ausrechnen oder ausrechnen, wenn ich jetzt hier im Stau stehen bleibe, ist das vielleicht günstiger, als wenn ich jetzt einen großen Umweg fahre oder so. Ne? Das heißt, sobald die Kommunikation da ist, habe ich eine Chance, gar nicht erst in den Schlamassel reinzukommen. Ist doch genial. Also wir hatten das letztens, wir wollten aus der Schweiz hier nach Goslar und bei Karlsruhe sollten wir dann nach Frankreich fahren.
Oh, hallo? Frankreich? Wollen nach Hause?
Mein Kollege so, oh, ich fahre jetzt geradeaus. So, und dann sind wir so genau ins Stauende und dann passierte erstmal gar nichts mehr. Und dann dachte ich mir so, wenn das 10 Kilometer Stau sind, dann dauert das über eine Stunde. Ne? Und dann habe ich ihn glücklicherweise überreden können, dass er seinem Navi dann auch folgt. Und dann sind wir noch irgendwie abenteuerlich da ein bisschen in dem Stau zurückgesetzt und so. Aber wir sind nach Frankreich rein. Und ich bin gar nicht gefahren. In den Stau, ganz andere Richtung, dann aber wieder nach Norden und schwupp, sind wir dran vorbeigefahren. Klasse Sache. Was können wir daraus lernen? Selbst wenn ich den Kurs weiß, wenn ich das Ziel im Auge habe, ich kann doch nicht wissen, was morgen kommt oder übermorgen. Ich brauche doch eigentlich sowas wie TMC oder eben noch was Besseres. Ich brauche doch einen, der mir auch mal sagen kann, weißt du, wenn du da jetzt deinen Weg weitergehst, das scheint zwar gut zu sein, du bist auf Kurs. Es ist auch in Ordnung und es ist auch das, was ich will, aber du hast den Stau gar nicht berechnet. Du siehst die Schwierigkeiten nicht. Du weißt ja gar nicht, was auf dich zukommt. Höre auf mich, geh einen anderen Weg, ja? Oder lass das jetzt sein oder mach dies oder jenes. Ist es nicht genial, dass Jesus eigentlich sagt, ich möchte euch sowas geben. Ich möchte euch leiten. Ja, ihr wisst ja, die meisten wissen, wodurch. Jesus hat gesagt, ich gebe euch meinen Geist. Der Geist Gottes treibt diesen Gottes. Genau. Der HG, ja. Also wir müssen hier nicht irgendwelche Kürzel erfinden, bitte, ja. Aber Gott sagt, und Jesus sagt, ich gebe euch meinen Geist. Und wenn wir singen, Herr, regier in mir, auch in tiefster Nacht, in jedem Traum sogar, dann heißt das eigentlich so viel wie, ja, leite mich. Dann muss ich A, empfangsbereit sein und nicht sagen, Navi, ich schalte dich jetzt aus. Ich weiß doch, wo es lang geht. Nee, lass mal. Sondern ich muss empfangsbereit bleiben. Und das empfangsbereit bleiben heißt ja noch nicht, dass ich denn auch reagiere. Wie mein Kollege, der sagt, habe ich schon erlebt, dann fährst du da durch wilde Nebenstraßen und am Ende hast du dann länger gebraucht, als hättest du einfach die Momente in dem Stau gewartet. Kann passieren. Gut. Das weiß man bei so einem Gerät halt nicht. Aber hey, wir haben es hier mit Jesus zu tun. Jesus durchblickt es und er sieht auch weiter. Er übersieht alles. Wie weit willst du auf Empfang bleiben? Wie weit willst du empfangsbereit bleiben für die Leitung des Heiligen Geistes? In dem Maße kannst du erleben, wie Gott dich wirklich durch jede Situation führt und auch an Situationen vorbei. Manche haben das erlebt. Manche können Zeugnis geben, wie Gott sie bewahrt. Richtig bewahrt. Man muss nicht in jeden Schlamassel rein. Und es nutzt auch nichts, wenn man erstmal drin ist, dann zu überlegen, hätte ich, wenn oder wäre. Manchmal kommt man nicht mehr raus. Und da muss man da gnadenlos durch. Das Schöne ist natürlich, Gott ist trotzdem dabei. Er ist ja nicht so, dass er sagt, habe ich dir doch gesagt und jetzt musst du alleine sehen. Das Schöne ist, er bleibt bei uns. Er hält es sogar aus, wenn wir wirklich ja, einfach in was reingerasselt sind. Ja, da hat er mir was voraus. Also ich bin da manchmal nicht so nachsichtig, aber okay. Interessanterweise ist ja Jesus der Weg. Er sagt ja von sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das heißt, sagen wir mal so rein mathematisch, ist ein Drittel Weg, ne? Unser Weg erinnert mich genau an das, was ich eben da beschrieben habe. Und dann kann ich ja eigentlich an ihm dranbleiben. Das heißt, naja gut, dann kann ich ja auch sagen, dieses alte blöde Sprichwort, ich sage mal blöd, weil der Weg ist das Ziel, ist für meine Begriffe eigentlich nur eine Ablenkung. Der Weg ist ja nicht das Ziel. Also bei Jesus ist ja auch dann nur der Weg das Ziel, wenn er das Ziel ist. Ne? Also sonst hat das eigentlich keinen Sinn. Also es geht nicht darum, dass ich jetzt fromm lebe oder besser lebe, sondern wir haben A, ein Ziel, sollten wir vor Augen haben, da wollen wir drauf hinaus und wir haben einen Begleiter. Und wenn ich jetzt sage, Jesus ist der Weg und ich letztendlich Jesus in Visier nehme oder an ihm dranbleibe, ihm nachfolge, dann bin ich doch auf dem besten Weg. Also so, naja, ist vielleicht jetzt nur noch mal ein Gedanke. Okay. Jetzt habe ich aber auch noch ein letztes technisches Ding, weil ich habe, Entschuldigung, ich bin irgendwie doch Techniker. Ich bin Ingenieur, das ist die Sache. Ich habe letztens nämlich Folgendes erlebt, letztens ist schon wieder viele Jahre her, aber ich habe meine Erfahrungen auch mit so einem blöden Navigationsgerät gemacht. Da war es nämlich so, das Navigationsgerät wusste gar nicht den besten Weg. Da musste ich Richtung Tschechei fahren und bin dann so da Dresden vorbei und dann sagte das Navigerät plötzlich so, hier raus. Und irgendwie hatte ich so gar nicht drauf geachtet so, weil sonst gucke ich natürlich auch ein bisschen auf die Schilder, aber ich habe ja gedacht, ich habe ein Navigerät, brauchst du ja jetzt nicht so drauf achten. Und dachte plötzlich, huch, hier raus? Naja, nächste Ausfahrt raus, zurück. Und dachte so, Moment, wenn ich hier rausfahre, dann fahre ich ja den alten Weg. Aber mir war so irgendwie so, als gäbe es da schon eine Autobahn. Und dann bin ich halt nochmal umgedreht und habe jetzt auf die Schilder geguckt und habe gesehen, oh, Autobahn bis Prag. Ne? Die war nämlich fertig gebaut, das wusste das Ding aber nicht. Und dadurch, dass ich dann hin und her und hin und her, habe ich so fast eine Stunde verloren. Ja, da war ich natürlich richtig begeistert. Da habe ich mir gedacht, ja, man darf sich einfach nicht 100% auf diese Dinger verlassen. Man muss immer noch überlegen und immer noch entscheiden. Ne? Höre ich jetzt auf das Ding oder höre ich nicht? Das war die Technik. Ist vielleicht, klingt wie eine Binsenweisheit, aber bei Jesus brauchst du eigentlich nicht überlegen, ob er den richtigen Weg kennt. ob er up to date ist. Manche denken ja, Jesus war vor fast 2000 Jahren, das ist ja heute gar nicht mehr aktuell oder so. Ja, Pustekuchen. Jesus ist absolut aktuell, top aktuell. Heute auf dem heutigen Stand und morgen wird er auf dem morgigen Stand sein. Und der überblickt letztendlich alles, er täuscht auch nie. Er führt dich auch nicht Umwege oder irgendwie mal, haha, ne, wollte ich mal reinlegen. Das ist eigentlich nicht seine Art. Wir sind es, die entscheiden können, folge ich dem, was Jesus mir sagt, oder folge ich ihm nicht. Und ich kann dir sagen, wenn du anfängst, rumzuüberlegen, ist es vielleicht doch was, mal gucken, wie auch immer, dann vermute ich schon fast sicher, dann willst du eigentlich gar nicht dem folgen, was Jesus sagt. Weil es sieht manchmal so anders aus. Ja, wie das Navi, was sagt, jetzt fahr mal nach Frankreich. Es sieht so falsch aus. Ich wollte doch gar nicht nach Frankreich. Aber es war richtig. Und so ist es oft, wenn wir uns dem versperren, wo wir spüren hier, Jesus regt ja in uns was an. Der bringt ja was zum Schwingen. Ja. Und ich denke so, je mehr oder weniger, jeder hat ja irgendwie dann, das wächst ja auch so ein Gespür dafür oder auch ein Gewissen, was uns da führt. In dem Maße merken wir auch, hier will Gott was von mir, hier will Jesus was. Und dann ist es unsere Entscheidung, ob wir dem folgen oder nicht. Wir müssen nicht. Also er zwingt uns ja nicht. Er sagt so, oh, jetzt gehst du da lang und da fährst du jetzt. Wir können entscheiden und sagen, mach ich doch mal. Okay, Gott, ich will ja auf dich vertrauen. Aber lass mal, so mein Geld, das verwalte ich schon selber. So Partnerwahl, das mache ich alleine. Ich entscheide ja auch noch für mein Leben. So. Und da ist genau immer der Konflikt so. Wie weit können wir ihm da vertrauen? Und wie weit wollen wir ihm vertrauen? Und da ist es spannend. Da ist nämlich genau der Punkt, ist deine Nachfolge echt oder folgst du so nur nach Bedarf? Bedarfschrist. Ja, ne? Klar, wenn man im Stau steht und dann alles anmacht und sieht, oh, Stau, schön, dann weiß man es nochmal. Das sollte eigentlich mit Jesus nicht funktionieren. Sollte, wollte, wenn und wäre, ja. Aber ich weiß sehr wohl, wir neigen eigentlich schon dazu, Dinge, die uns unbequem erscheinen, die so wir gar nicht so gerne bejahen und so, dass wir dann sehr, sehr kreativ werden auch. Und die Bibel manchmal nochmal neu durchforschen müssen. Ja. Was habe ich noch? Ich habe mir gedacht, das ist jetzt, was uns betrifft. Ich habe mir gedacht, gut, wir brauchen eigentlich täglich Reformation. Das ist auch nötig. Wir müssen eigentlich uns täglich so ein bisschen ausrichten. Ne? Wir müssen auch ein Gespür entwickeln, wo stehen wir uns und Gott im Wege? Oder wo lassen wir im Grunde genommen die Verbindung nicht zu? Ne? Also wenn wir wirklich unser Ding machen, dann blockieren wir auch die Verbindung, dann blockieren wir den Heiligen Geist in uns. Wenn wir sagen, regier in mir und letztendlich doch sehr eigenwillig Dinge tun und reservierter sind, dann brauchen wir eigentlich nicht damit zu rechnen, dass da eine gute Verbindung ist. Dann fahren wir manchmal oder gehen oder leben wir manchmal außerhalb vom Sendebereich. Das wäre schade und es ist umgekehrt unglaublich spannend und belebend eben zu erleben, wie es ist, unter dem Sendebereich des Heiligen Geistes tatsächlich auch die richtigen Wege zu gehen, die richtigen Dinge zu tun. Jetzt habe ich irgendwie den Zettel nicht, den ich haben wollte. Das hatte ich gesagt. Das auch. Jetzt wäre noch die Frage, was ist denn mit anderen Menschen? Also ich bin ja manchmal auch unterwegs. Ich habe mir gedacht, so auf so einem Schiff, das klassische Beispiel Schiff, permanente Kurskorrektur. Man muss nicht erst an die Titanic denken, die auf ihrem Kurs natürlich auch nicht gerade glücklich geworden ist. Was ist, wenn ich mit auf Kurs bin, mit Menschen zusammen und ich merke und spüre, das ist falsch? Ich habe mir gedacht, so nehmen wir mal ein kleines Beispiel. Man ist im Auto unterwegs Und die anderen so, die wollen zwar auch dahin, wo man hin will, aber die achten da irgendwie nicht so drauf. Und man selber merkt so, wir kommen vom Ziel ab, oder man weiß um eine, vielleicht eine Grenze, zu der man zu einem bestimmten Zeitpunkt kommen muss, und man merkt, die anderen haben die Uhrzeit gar nicht im Blick. Und einfach, das soll jetzt eine Konstruktion sein, einfach zu überlegen, wie gehe ich dann damit um mit der Situation? Wie kann ich die anderen im Grunde genommen so ein bisschen darauf aufmerksam machen, dass sie vielleicht auf dem falschen Kurs sind? Und ich dachte, es gibt eigentlich nur zwei Sachen. Die erste ist, man versucht natürlich, ihnen klarzumachen, dass das nicht passt. Und wenn sie aufmerksam sind, werden sie vielleicht prüfen, ob das stimmt, und zu dem gleichen Ergebnis kommen. Dann kann man eigentlich weiter mit diesen Menschen auf dem Weg bleiben. Die zweite Sache ist, sie haben dafür überhaupt kein Ohr, oder es ist ihnen völlig egal, da hilft eigentlich nur aussteigen. Damit man nicht am Ende letztendlich regelrecht unter die Räder kommt. Ich habe mal einen Freund gehabt, der ist viel getrennt. Ist auch schon ein bisschen her. Und der hat mal folgende Begebenheit gehabt. Der ist getrennt und dann hielt ein Wagen, ne? Drei oder vier junge Leute und Horrido, ja, steig ein, wir fahren auch in die Richtung. Und als er einstieg, merkte er, die hatten da einen Kasten Bier in dem Auto. Und der Kasten Bier stand da nicht nur, den haben sie fleißig immer sich bedient, inklusive Fahrer. Und dann hat er gesagt, hey, halt mal, lass mich mal raus vorne. Ja? Nach kurzer Strecke hat er gesagt, komm, dann gehe ich lieber zu Fuß. Ist ausgestiegen, Kilometer weiter ist der Wagen verunglückt, die haben sich überschlagen. Der wäre schwer verletzt, vielleicht sogar tot gewesen. Ja, wow. Also manchmal muss man einfach aussteigen, wenn man merkt, man kann eigentlich Menschen da nicht von überzeugen. Nochmal mal so als Gedanken. So, schließlich, Reformation ist also die Erneuerung, die kein historisches Ereignis bleiben soll, sondern ein fortwährender Prozess. Dazu müssen wir natürlich reformwillig sein. Denn wenn wir das Richtige und Notwendige nicht wollen, sind wir nicht reformwillig. Und dann passiert das auch nicht. Und es reicht auch nicht zu sagen, naja, wir sind ja eh nicht vollkommen und wir werden ja auch gar nicht vollkommen, ne, bevor wir bei Gott angekommen sind. Das heißt noch lange nicht, dass wir jetzt alle Bemühungen fahren lassen und sagen, oh, wird ja alles laufen. Nee, überhaupt nicht. Also das Streben danach, das sich voll und ganz einsetzen, das sollte in uns wirklich brennen. Das sollte da sein. Wir wollen und sollen letztendlich und brauchen auch jeden Tag Erneuerung. Wir brauchen jeden Tag den Kontakt, und in jeder Sekunde kann Gott uns neue Wege aufzeigen. Damit sollten wir auch rechnen. In Epheser 4, 21 heißt es, erneuert euch in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an. Es gibt drei markante Stellen, ne? Das ist Römer, Epheser und Hebräer. Und wir haben einen Reformator, der ist super, weil der ist liebevoll, der ist sanft, geduldig, der ist immer für uns. Und solange du immer wieder bereit bist, auf seine Führung zu achten und sie zu befolgen, ihm, Jesus, zu folgen, solange werden wir in die Menschen verwandelt, die Gott gefallen und die zum Ziel kommen, zu unserem Vater im Himmel. Reformation ist heute, Reformation ist auch morgen und übermorgen. Amen.